Ja, heute im Studio beim Forum Gegenstandpunkt, Franz und Andreas. Wir beschäftigen uns mit der öffentlichen Bewältigung der Krise, nachdem wir jetzt zunächst ganz kurz auf die Art und Weise eingegangen sind, wie heutzutage in der Presse ein Problem gezimmert wird, nämlich die absolute moralische Verwerflichkeit des Kapitalismus, ohne sich auch nur einen senkrechten Gedanken über seinen Zweck und seine Verlaufsform zu machen, um dann in einem geistigen Salto Mortale dabei zu landen, dass er trotzdem sein müsse, weil es ja keine Alternative gäbe, woraus glasklar folgt, dass auch jede Kritik eigentlich zu unterbleiben hat, wollen wir uns der Bewältigung Nummer 2 zuwenden, die ohne weiteres auch auf den Stand, wie wird die Krise reflektiert, in diesem Fall jetzt nicht bei der Presse, sondern bei der Bevölkerung zu sprechen kommt. Schließlich leben wir in einer Demokratie und da wird nicht nur von den Gewählten entschieden gehandelt, da werden nicht nur Gesetze erlassen und die Ordnung durchgesetzt, da wird auch auf die Stimmung der Bevölkerung geachtet. Und Meinungsforscher haben gerade jetzt in der Krise ein gutes Geschäft. Die Verantwortlichen wollen doch wissen, wie angesichts dessen, dass sie die Gebeutelten sind, die Stimmung unten im Volk ist. Die FAZ, das ist so ein bisschen der Tenor, auch in den anderen Zeitungen, wählt die Überschrift Gute Stimmung, schlechte Lage. Und verweist darauf, dass ein Blick auf das Stimmungsbarometer der Bevölkerung überraschende Antworten ergibt. Zitat, viele Leute glauben offenbar, die Wirtschaftskrise werde wie ein Gewitter vorüberziehen. Die Medien berichten seit anderthalb Jahren über kaum etwas anderes als die Finanz- und Weltmarktkrise. In der Politik überschlagen sich die Krisenmanager, während in der Wirtschaft die Manager auf Tauchstation gehen. Doch die meisten Leute leben wie zuvor. Auf die Frage, wird sich ihre persönliche Lage in den nächsten 12 Monaten verbessern oder verschlechtern, antworten 3/4, es werde sich nicht viel ändern. 10% rechnen sogar mit einer Verbesserung und nur 13% mit einer Verschlechterung der Lage. Diese Lockerheit erstaunt sogar die krisengeplagten Angelsachsen, die schon von einer neuen German-Lässigkeit sprechen, weiß die FAZ zu berichten. Ja, angeblich geht es also, so meint eine Renate Köcher von Almsbach, den Leuten noch besser als vor 2 oder 3 Jahren. Aber Vorsicht, die FAZ warnt und sagt, naja, das wird so nicht bleiben. Zitat, die Rezession wird beim Verbraucher ankommen. Die Brücke der Kurzarbeit, die mehr als 1 Million Beschäftigte vor drohender Arbeitslosigkeit schützt, trägt bis zur Wahl im September vielleicht noch ein wenig länger. Aber im Winter, wenn dann die Arbeitslosigkeit steigt, ja was passiert dann? Was passiert wohl? Dann, so die FAZ, wird rasch die Stimmung kippen. Zitat Ende. Und diese unverdient gute Stimmung, die Illusionen der Bevölkerung betrachtet man in der Wirtschaftsredaktion der FAZ ohne weiteres mit gemischten Gefühlen. Weil Deutschlands führendes Wirtschaftsblatt eine kippende Stimmung beim einfachen Volk für bedenklich halten würde, verdächtigt es, gegen allen Augenschein übrigens, die deutschen Politiker. Zitat, der trübe Ausblick soll den Wahlkampf nicht belasten, heute verspricht man lieber Wohltaten. Zitat Ende. Dazu haben wir uns ein paar Gedanken gemacht, denn nichts ist verkehrter. Die wahlkämpfenden Politiker haben den trüben Ausblick als Wahlkampfthema lange für sich entdeckt. Und wie? Andreas, kannst du dazu einiges sagen?
Ja, wir haben es uns einmal angeschaut und einige Beispiele herausgesucht. Erinnert sich der eine oder die andere noch an Gesine Schwan? Ja, richtig, das war diese Kandidatin der SPD für das Bundespräsidentenamt. Kurz vor der Präsidentenwahl ist sie, und das führt uns zum Thema hin, in die Kritik geraten. Sie hatte nämlich eine Warnung des DGB-Chefs Sommers aufgegriffen und hatte öffentlich geäußert, sie könne sich vorstellen, dass in 2 bis 3 Monaten die Wut der Menschen deutlich wachsen könnte. Und, so Zitat, wenn sich dann kein Hoffnungsschimmer auftut, dass sich die Lage verbessert, dann kann die Stimmung explosiv werden. Andere haben ihr darauf vorgeworfen, zu zündeln, Unruhen sogar herbeizureden. Und Eingebildete wie tatsächliche Verantwortungsträger der Republik haben sich zum Wort gemeldet und haben sich in den Streit eingemischt, während die Stimmung der Menschen mehrheitlich heiter und gelassen blieb. Was ist da los? Politiker aller Parteien, Wirtschaftsweise, sonstige Fachleute, sie alle kündigen es an, die Bewältigung der tiefsten Krise seit den 30er Jahren. Die Bewältigung dieser Krise geht auf jeden Fall auf Kosten der einfachen Leute. Die Folgen werden gar nicht verschwiegen. Mit Millionen weiteren Arbeitslosen wird gerechnet. Mit einer erheblichen Verschlechterung der sozialen Lage großer Teile der Bevölkerung wird kalkuliert. Für die Betroffenen in der Tat eine Menge zusätzlicher Gründe, die schäbige Rolle aufzukündigen, die für sie in der Marktwirtschaft eingeplant ist. Dem Ernst der Lage stellen sich hierzulande jedoch, wie man hört, nicht die, die betroffen sind, sondern andere. Und zwar, dem Ernst der Lage stellen sich die, die als Politiker diese Lage dem Volk präsentieren und bescheren. Für demokratische Politiker ist die Verschärfung des Elends in weiten Kreisen ihrer Bevölkerung auch ein Grund für Besorgnis. Darüber nämlich, ob womöglich die ungebrochene Zustimmung des Volks zur Führung Schaden nehmen könnte. Tja, und da die Politiker nicht nur die Macht haben, sondern, wie man so schön sagt, sie haben auch das Sagen, sagen sie mal an. Sie befassen sich ausgiebig mit den maßgeblichen Sorgen. Und die maßgeblichen Sorgen, das sind die Sorgen, tja, die nicht die Leute, sondern sie, die Politiker haben, in einem Wahljahr zumal. Und ihr Volk soll diese Sorgen gleich mit dazu haben. Darum redet jeder Politiker so, dass er sagt, wir Deutschen haben Sorgen. Und warum redet er so? Naja, damit es auch der Letzte mitbekommt, welche Sorgen er selbst sich in seiner Betroffenheit zu machen hat.
Und da machte, und das ging ja eine ganze Reihe durch die Presse, die Präsidentschaftskandidatin der SPD, die dann letzten Endes nicht gewählt worden ist, Gesine Schwan, den Auftakt. Sie erinnerte sich dazu, zu diesem Thema daran, wie gut ihre Partei damit gefahren ist, dem tiefen Seufzen nach Gerechtigkeit ihr Ohr zu leihen, das sich in den harten Zeiten regt, wie es so heißt, die die Marktwirtschaft der Mehrheit ihrer Insassen schon im Normalfall beschert. Da kann es jetzt, wo die Zeiten noch härter werden, keinesfalls verkehrt sein, diesen Ton wieder anzuschlagen. Also gab Gesine Schwan in der SZ vom 23.04., also vom 23. April dieses Jahres, kund dem lesenden Publikum, deshalb also hat sie genau ins Volk hineingehört und aus dem Volk herausgehört, dass, wie sie sich ausdrückte, Unbehagen über die wachsende soziale Kluft. Dass übrigens die sozialen Demokraten schon immer unmittelbar in einen an sie adressierten Auftrag zur Ausübung der Regierungsgewalt zu übersetzen wussten. So ihre Technik. Dieses Unbehagen besteht zwar schon, Zitat, seit Jahren in Deutschland, übrigens genau genommen seit Gründung der SPD, weil diesen Witz hat sie immer schon beherrscht, aus der Unzufriedenheit den Auftrag für sich abzuleiten, sie müsse an die Macht. Sorge aber jetzt dafür, dass die, wie Gesine Schwan sagt, Stimmung explosiv zu werden drohe. Was ist selbstverständlich, wer mag so etwas schon zu verhindern gilt. Und wie macht man das? Da gibt es ein erprobtes Politikerrezept. Man gibt dem Volk erst einmal ganz recht in seinem Unbehagen über die sogenannte Gerechtigkeitslücke, die da klafft. Man teilt ihm mit, dass dann, wenn Opfer schon unumgänglich sind, dies schon auch für die gilt, denen man die Krise zu verdanken hat. Und schon hat er sich aufgetan, der Hoffnungsschimmer, der einen Bürger elend gut aushalten und sein Wahlkreuz vertrauensvoll der SPD schenken lässt. Nicht nur das Volk, auch die, die die Krise verursachen. So einfach und so wirksam, wenn sich das einfache Volk diese Logik gefallen lässt.
Ja, und wenn wir dabei sind, wie sich die Politiker das Volk zurechtmachen, indem sie sagen, öffentlich, wie man über das Volk und seine Unzufriedenheit zu reden hat, na, da gibt es einen Pluralismus. Und sofort fanden sich einige SPD-Genossen der Frau Schwan und die hielten ihren Einfall, mal einfach so richtig drauf zu drücken und zu sagen, ich verstehe euch ja so, um damit die Unzufriedenheit aus dem Volk herauszunehmen, na, die fanden sie wirklich noch verbesserungswürdig. Da gibt es zum Beispiel den Vorsitzenden der SPD-Bundestagsfraktion, Peter Struck, quasi so etwas wie das Urgestein. Und der kritisierte die Äußerungen der Frau Schwan über soziale Unruhen im Land. Er hat gesagt, es ist nicht gut, wenn wir davon reden, dass hier Unruhen ausbrechen können wie in Frankreich und anderswo. So sagte er der Rheinischen Post. Und er fügte hinzu, das untergräbt die Bemühungen der Bundesregierung, die gerade alles tut, um die tiefe Krise für die Menschen abzumildern. Ja, sehr gut findet der Mann natürlich die Idee. Die Idee, die die Frau Schwan praktiziert, mit Verweis auf die Opfer, die Krisenpolitik den Bürgern jetzt beschert, mit Verweis auf diese Opfer so zu tun, als ob, naja, als ob sie ein tiefer Dienst der Politik wären und eine Milderung der Leiden hervorbringen würden, so nach dem unlogischen Muster. Wenn wir euch schon so viel auferlegen, dann wird doch wohl das Opfer dafür da sein, dass es euch besser geht. Wenn es euch immer schlechter gehen muss, damit der Kapitalismus weitergehen kann, dann ist er letztlich für euch da, weil wir haben überlegt, euch müssen wir Opfer auferlegen. Das ist die Methode zu sagen, Opfer sind ein verantwortungsvoller Dienst an den Menschen. Er aber, der Herr Struck und andere Politiker von SPD, CDU, FDP und so weiter, alle sie haben auch noch folgende Idee. Für nicht gut hält dieser Regierungspolitiker es deswegen, Folgen der Wirtschaftskrise zum jetzigen Zeitpunkt öffentlich zu dramatisieren, Unruhen herbeizureden. Warum? Ja, weil solches nämlich eine ungute Entzweiung im Vertrauensverhältnis zwischen Volk und Führung überhaupt erst hervorrufen würde. Ein Vertrauensverhältnis, auf das doch Herr Struck und all die Politiker bauen und das sie ausnutzen wollen. Nun war es ja so, auch die Anwärterin fürs höchste Staatsamt hatte ja die Unzufriedenheit nur thematisiert, um zu sagen, bloß nicht auf sie kommen, bloß nicht sie ausleben. Und von einem irgendwie gearteten Dissens im Zweck zwischen den beiden, naja, kann sowieso keine Rede sein, wenn sie sagen, sie machen die Opferpolitik, das Wiederherstellen der Funktionsfähigkeit unserer großen, großen Wirtschaft mit vielen Opfern für die armen, kleinen Menschen, ja nur für die Menschen. Naja, und dann kann ja sowieso nichts verkehrt sein.
Die Bemerkung von Frau Schwan waren der Auftakt zu ihrer Profilierung vor der Wahl zum Bundespräsidenten. Da konnte sich natürlich der damals amtierende und in der Zwischenzeit wiedergewählte aktuelle Bundespräsident die Gelegenheit nicht entgehen lassen, sich als besserer, als bester Kenner in Sachen Stimmungslagen der Nation zu profilieren. Und auf seine Art nimmt er dann dieses Wort Unruhe, was Frau Spahn benutzt hat, sie hat ja davor gewarnt, kritisch unter die Lupe. Wer nämlich mit diesem Wort als Politiker daherkomme, der sorge hierzulande für das falsche geistige Klima. Misstrauen in die begnadete Führungskunst der Führenden kann die Demokratie nämlich schon gleich in der Krise nicht gebrauchen, so Herr Köhler. Zitat: Natürlich ist die Krise beherrschbar. Was nicht geschehen sollte, ist uns selbst erstens in Panik reden und zweitens in eine Situation reden, als könnten wir diese Krise nicht beherrschen, weder im wirtschaftspolitischen noch im sozialen. So nachzulesen in der SZ vom 25. April. Köhler sagte jetzt: Ich bin überzeugt davon, dass die Demokratie in Deutschland feste Wurzeln gefasst hat. Und deshalb denke ich, dass die Demokratie in Deutschland auch diese Krise bestehen wird. Der Bundespräsident fügte hinzu: Ich bin zutiefst überzeugt davon. Die Deutschen sind nicht nur dann Demokraten, wenn es mehr zu verteilen gibt, sondern sie haben dieses Wertekonzept der Demokratie aufgenommen und werden dann auch mit dieser Krise entsprechend fertig werden. Zitat Ende. Der Ökonom kennt sich da aus. Wenn Krise ist, braucht es Zuversicht. Erstens überhaupt und zweitens speziell in das Wirken derer, die stellvertretend für uns alle die Krise zu bemeistern haben. Das ist schließlich ihr Auftrag und auch das Wertekonzept der Demokratie. Die Regierenden muss man regieren lassen, dann wird alles gut. Sicher, das eine oder andere Opfer wird sich da nicht vermeiden lassen, wo es nichts mehr zu verteilen gibt. Aber wenn jeder an seinem Platz das Seine tut, die Verantwortlichen regieren und das Volk ist ihnen für alles dankbar, was die Verantwortlichen in seinem Namen tun, dann kann einfach kein Zweifel daran bestehen, dass wir, wie überhaupt mit allem, auch mit dieser Krise fertig werden. Das ist präsidial gesprochen. Das ist Köhlers Gedankengang. Und auch ganz einfach und geistig und klar gestrickt. Es geht darum, dass das Volk Vertrauen in seine Führung hat. Und damit basta.
Genau. Und wenn es auf nicht so sehr ankommt, als dass das Volk das Vertrauen behält, wenn es, tja, in diesem Wirtschaftssystem erlebt, wie es die Manövriermasse von Krisenrettungspolitik, von Konjunkturpolitik und so weiter ist, ja, wenn es so ist, dann braucht es ja auch so einfache und einleuchtende Erklärungen, wie unsere Politiker es immer wieder der Presse in die Blöcke diktieren. Und uns, naja, uns bleibt dann nur übrig zu schauen, was ist denn dann von den Politikeräußerungen zu halten? Und die Zuversicht unseres Bundeshorst, unseres Staatsoberhaupts, der doch einmal Sparkassendirektor und internationaler Banker war und von daher sowas von glaubwürdig in dieser Krise, ja, die Zuversicht, die steckt einfach an. Und wen? Naja, vor allen Dingen natürlich die Kanzlerin. Die Kanzlerin war dann voll des Lobes. Voll des Lobes für ein Volk, dass sich so pflegeleicht alles gefallen und daher auch so gut regieren lässt. Und die Kanzlerin, sie bedankt sich ihrerseits dafür, dass, wie sagt sie, die Menschen das brav aushalten, was so auf sie zukommt. Sehr besonnen und verhalten sind sie. Ja, so lobt sie. Und sie lassen sich nicht von übertriebenen Warnungen vor Unruhe, von unverantwortlichen Möchtegern-Führern verunsichern. Oh, wie schön. Und an die Adresse dieser Möchtegern-Führerin ergeht von der tatsächlichen Führerin im Volk die Aufforderung, sich an der Besonnenheit der Deutschen, so drückt sie es aus, ein Beispiel zu nehmen, gefälligst. Das hört die andere Fraktion nicht so gern, die doch auch um nichts anderes sich Sorgen macht, weil auch die anderen Politiker sind ja nun wirklich die Letzten, die an der demokratischen Reife des Volkes zweifeln würden. Eine SPD-Politikerin sagt sofort, die Deutschen können es verkraften, wenn die Realitäten offen angesprochen würden. Die Härten, die man vom Volk verlangt, offen aussprechen. Verständnis für möglicherweise laut werdendes Gemurmel von Unzufriedenheit demonstrieren, ja, Missstände und Schuldige gnadenlos beim Namen nennen, eimerweise Mitleid mit den unschuldig in Not geratenen heucheln und ansonsten tun, was Politikerjob ist, durchsetzen. Nur so gelingt es doch in Krisenzeiten, das, was Fachleute die wachsende Lücke zwischen den unerhörten Vorgängen in der Wirtschaft und der Gerechtigkeitsfrage nennen, ja diese Lücke einfach durch solche einfachen Betreuungstricks fürs einfache Volk zu schließen. Und so sind alle zuversichtlich, so vermag man einem Volk überzeugend zu vermitteln, wer seine wahren Vertreter sind. Die also, denen das Volk unbedingtes Vertrauen zu schulden hat, meint jedenfalls die Politikerfraktion, die, wie nennen sie es, so gerne die Finger auf die Wunde legen, ja, um sich so dem Patienten als Pflegedienst anzuempfehlen und sich zum Regieren ermächtigen zu lassen.
Ja, ein feiner Streit. Darf man die Krise herbeireden? Kommt die Krise überhaupt nur, wenn man sie herbeiredet? Oder ist es vielleicht besser, die Krise zu überwinden, indem man nicht von ihr redet? Oder doch gerade indem man über sie redet? Da gibt es ja noch eine letzte Fraktion. Die meint, dass man zum selben Zweck, der Zweck ist klar, Vertrauensstiftung in die Führerqualitäten der Führenden, des Führungspersonals, das Volk hat sicher keinen Grund, so die Botschaft, da misstrauisch zu sein. Es soll sich gefälligst auf seinen Job beschränken und gehorchen. Also diese andere, letzte Fraktion meint, zu diesem Zweck solle man die Sorgen besser gar nicht beschreiben, die doch angesichts der Wirtschaftskrise, so Herr Heil von der SPD, alle haben. Sondern es gelte darum, unerschütterlich wie das Volk selbst Optimismus zu verstrahlen und so, wie Herr Heil es ausdrückt, die rechte Orientierung zu bieten, die oben und unten zusammenschweißt. Es ist aber auch möglich, sich für keine der beiden Alternativen zu entscheiden und für grenzenloses Vertrauen in die politischen Herren zu werben, gleich von Anfang an, egal womit im Einzelnen sie sich das verdient haben wollen. So sagt der CDU-Wulf aus Hannover, wir sollten Frau Schwan, unserem Bundespräsidenten Köhler und allen anderen, die nachdenklich reden, aufmerksam zuhören. Zitat Ende. Ja, da hat wohl der nachdenklichste aller dieser Redner schon recht mit seiner Vermutung, die Deutschen hätten die Demokratie perfekt verinnerlicht. Andernfalls jedenfalls ist es nicht zu erklären, dass mitten in dieser Krise sich alle Parteien beim Wahlvolk mit ihrer jeweiligen Antwort auf die Frage profilieren, auf welche Weise man dem Volk am überzeugendsten deren Bewältigung als Gemeinschaftswerk zusammen mit seiner Führung nahebringen kann, um es vor Unruhen zu schützen, die womöglich von ihm ausgehen könnten, wäre es nicht so vernünftig, wie seine Führung es ihm mit Selbstverständlichkeit unterstellt. Sodass das Volk dann in den zweifelhaften Genuss kommt, von der Politik als vernünftig gelobt zu werden, was nichts anderes heißt, es ist brav, folgsam und lässt alles mit sich machen.
Ja, und die Demokratie ist eine perfekte Staatsform, das lernt jeder in der Schule, weil in der Demokratie hat die Unzufriedenheit eigentlich so etwas wie ein völlig unschädliches Ventil. Wer unzufrieden ist, der muss einfach zuwarten, bis irgendeine Wahl ist. Und dann kann er völlig unschädlich seiner Unzufriedenheit an diesem System Ausdruck verleihen, indem er einfach mal einen Denkzettel verpasst oder so etwas Dämliches tut, nämlich wen anders wählt, nicht den, der dran ist. Und natürlich, Politiker, die genau darauf setzen, sind diejenigen, die in der Opposition sind. Und wenn sie in der linken Opposition sind, naja, dann sind sie ja geradezu dazu da, im Volk berechtigte Unzufriedenheit mit der sozialen Lage ein wenig anzuschüren. Der Chef der Linkspartei in Deutschland, ja, der weiß schon, wie man Wahlkampf macht. Der weiß, wie man die Leute davon abbringt, sich einmal einen vernünftigen Gedanken über oben und unten und die Gründe dieses Systems zu machen, stattdessen Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Er warnt, das Schlimmste ist überhaupt, dass die Unzufriedenheit vielleicht auf falsche Konten gebucht wird, nämlich bei den Rechtsextremen landet. Das würde wem schaden? Ja, der Demokratie. Im Grunde genommen empfiehlt er sich damit als ein funktionaler Bestandteil dieser Wirtschaft. Er redet nicht hin zu den Leuten, dass er ihnen etwas Besseres bietet, sondern er redet hin zu denen, die in dieser Demokratie sich Sorgen um die Stabilität machen, ja, und sagt, wir von der Linkspartei, wir sind ein unverzichtbarer Faktor für Stabilität, weil bei uns kann man Unzufriedenheit abladen. Fertig und weg ist sie. Und wenn dann die amtierende Regierung nicht genug tut, dabei tut sie doch jede Menge, dann kritisiert die Linkspartei, ja, die Regierung ist tatenlos. Und bei einer Verschärfung fordert er radikale Maßnahmen. Er kann sich sogar so etwas denken wie einen politischen Generalstreik. Natürlich nur theoretisch. Als Protestmaßnahme. Tja, das sind schon Linksradikale, diese von der Linkspartei. Notwendig und wünschenswert finden sie sozialen Protest. Und warum? Na, dann käme eine neue Regierung mit Ihnen als Minderheitspartner dran. Und in diesem wunderbaren Laden, kurz vor der Wahl, von Generalstreik schwätzen. Und dann durch ihn, theoretisch, er findet ja nicht statt, durch ihn etwas zu zwingen, was sowieso im Programm ist. Nämlich weiterhin Elendsbetreuung mit Durchreichen bis auf Hartz IV. Und dann, was gibt's dann für Hartz IV? Für Hartz IV gibt's ein paar Euro mehr. Von der Linkspartei versprochen. Natürlich, vielleicht nicht durchsetzbar. Realistisch sind sie ja. Und für die Billiglöhner ein Mindestlohn von 2,50 über dem Vorschlag der SPD. Naja, ein bisschen muss man sich absetzen. Im Grunde genommen eine linksradikale Alternative auf dem Niveau der katholischen Caritas. Materiell und nach langem Streit und am Ende zur Rettung der Demokratie.
Ja, Andreas, Unruhen, die nirgends in Sicht sind. Eine einzige Gelegenheit, einmal grundsätzlich über Volk, Führung, Demokratie und sozialen Frieden überhaupt zu resonieren. Das ist der Inhalt dieser Debatte. Das Thema ist ein gefundenes Fressen für die Betreuer des Zeitgeistes in Zeitungs- und sonstigen Redaktionen. Nichts schöner, als sich damit zu befassen, wie Volkes Stimmung im Lande ist und auf welche Weise sie politisch betreut gehört. Die Bild-Zeitung hat wie immer ihr Ohr ganz nah bei den Massen und erledigt ihre Aufgabe in gewohnter Genialität. mit einer einzigen Überschrift und ganz wenig Text. Der sagt aber alles. Zitat: Müssen wir wirklich Angst vor sozialen Unruhen haben? Erst die Schockprognose der führenden Wirtschaftsforschungsinstitute, schlimmster Konjunktureinbruch seit 1949 und jetzt die Angst, löst die Krise Unruhe aus? So die Bild am 24. April. Ja, man muss dem Volk nur die einzig richtige Frage in den Mund legen. Schon ist klar, der Krise allergrößtes Ungemach erwächst dem Volk allein daraus, dass es in seiner Unzufriedenheit über die demokratischen Stränge schlägt. Also ist es nur logisch, wenn man die, die allenfalls das Subjekt sozialer Unruhe sein könnten, eben die gebeutelten Massen, als Opfer der Unruhe, die da eventuell gestiftet werden könnte, anspricht. Schlechte Nachrichten braucht das Blatt seinen Lesern daher überhaupt nicht zu ersparen. Gegenwehr gegen irgendetwas ist der größte Schaden fürs Gemeinwesen, den man sich denken kann. Dessen Insassen können daher nur froh sein, wenn ihr Leib- und Magenblatt ein paar Zeilen später in Gestalt von Sachverständigen wie folgt Entwarnung gibt. Am gleichen Tag, am 24. April, lässt Bild so einen Sachverständigen zu Wort kommen mit den Sätzen: Die Gefahr von sozialen Unruhen sehe ich nicht. Die Deutschen verlassen sich auf den Staat und erwarten, dass er das in Ordnung bringen kann und wird. Zitat Ende. Ja, ja, diese Deutschen. Irgendeiner hat mal gemeint, dass dieses Pack sich Bahnsteigkarten kauft, bevor es eine Revolution macht. Dabei legt es einen roten Teppich unter die rote Minna der Bullen, wenn die auf seinen eigenen Reihen Randalierer abholen.
Im Grunde genommen, so ist Volksbetreuung in der Krise durch die Bild und das Unterhaltungsprogramm fürs bessere Publikum. Naja, auch da ist die Frage, sind soziale Unruhen zu fürchten? Natürlich, ein ganz, ganz großer Hit. Also nicht, dass man dort nicht auch felsenfest davon ausgeht, die Deutschen, auf die kann man sich verlassen, die machen alles mit. Aber wenn man sich an den letzten Aufruhr vor, wann war das, 80 Jahren mindestens, zurückerinnert, dann wird man ja wohl wenigstens im Feuilleton mal das Problem mit gebotener Grundsätzlichkeit angehen dürfen, wie man sich so hinstellt und vorhanden und den gar nicht vorhandenen Unruhen am besten schon im Vorfeld begegnet. Das hat den Vorteil, man hat ungeheure Möglichkeiten zur Entdeckung von Gefahren für, naja, die sittlichen Höchstwerte. Und dann geht's los. Da gibt es dann für, naja, unsere Edelfedern, ich nehme einen aus der Süddeutschen Zeitung, Gelegenheit klarzustellen, was eigentlich das bevorzugte Schutzgut dieser ganzen geistigen Edeldemokraten ist. Zitat: Genügt es, sich provozierende Unkenrufe, die von DGB Sommer und Frau Schwan, zu verbitten? Oder braucht es beherztes politisches Handeln zur sozialen Befriedung einer beunruhigten Bevölkerung? Zitat Ende. Ja, das sind Fragen. Das sind auch Alternativen. Da merkt man. Der Mann denkt Folgendes: Den Provokateuren von Unruhen das Maul stopfen oder Unruhen polizeilich sofort befrieden. Das sind so ungefähr die Koordinaten, in denen dieser Feingeist demokratischer Art so herumdenkt. Und dann ist er auch so unterwegs, er denkt auch gleich über den Sozialstaat nach. Es handelt sich um den Chefredakteur der Süddeutschen Zeitung. Und dem ist er nicht nur dankbar, dass es in der Bundesrepublik Deutschland einen sozialen Frieden gibt, dass die kleinen Leistungen Hartz IV und so weiter dafür gesorgt haben, dass die Leute nicht mehr fragen, warum geht es uns so schlecht, sondern nur noch fragen, wo muss ich Antrag stellen und was steht mir zu? Nein, er hat sich die ganze Sache grundsätzlicher überlegt. Der Sozialstaat, der ist noch für etwas ganz anderes da. Nämlich nicht die Polizei und die Justiz, sagt er, waren jahrelang Garant des inneren Friedens in der Bundesrepublik. Nichts Strafrechtsparagraphen und Sicherheitspakete haben für innere Sicherheit gesorgt. Das war der Sozialstaat, Geschäftsgrundlage für gute Geschäfte, soziale Sicherheit seiner Bürgerinnen und Bürger. Tja, ein Volk, das man zu gar nichts zwingen muss, das sich einfach in aller Freiheit in alles einfügt, was man von ihm will. Die anderen machen damit gute Geschäfte. Und ein Volk, das sich damit zufrieden gibt und sich damit auch noch bestens entgolten vorkommt. Ja, wofür braucht es denn dann noch die Polizei?
Bleibt noch die Erbauung für die kritischen Intellektuellen, für die intellektuelle Haute Volée, die vom Spiegel bedient wird. Der blickt wie immer voll durch, kennt sich aus in der Welt, schaut sich in Europa um und kommentiert abgeklärt. Auf deutschen Straßen weitgehend ruhig. Gewerkschafter, Globalisierungsgegner, Kapitalismuskritiker, es waren die, die immer kommen. So der Spiegel in Nummer 18 dieses Jahres. Ja, der weiß eben Bescheid. Wenn die, die notorisch den Kapitalismus kritisieren, ihn schon wieder kritisieren, jetzt in der Krise, und dafür auf die Straße gehen, dann sind es ja doch bloß wieder die und nicht die anderen, die sie mit ihrer Aktion hinterm Ofen hervorlocken wollten, aber nicht hervorgelockt haben. Zitat, Spiegel, die anderen blieben zu Hause trotz Krise. Zitat Ende. Die Schafsnatur der Daheimgebliebenen entlarvt die der Unruhestifter. Denn wer nicht erkennt, dass die Deutschen für seine Avancen zu schafsköpfig sind, ist selber ein Schafskopf. So die Logik des Spiegels. Es ist halt so. Zitat Spiegel. Deutsche mögen es harmonisch. Frankreich ist für Gewerkschafter das, was England für Investmentbanker war. Das grenzenlos Land. Zitat Ende. So hat der Spiegel die europäischen Länder und Völker in seinem rassistischen Blick aufgeteilt. Der Spiegel hält natürlich weder was von gescheiterten Investmentbankern noch von gescheiterten Volksaufrührern. Und Misserfolg ist für ihn etwas, das eigentlich bloß im Ausland beheimatet sein kann. Soweit der Begriff der Lage. Was die Zukunft bringt, wird man laut Spiegel sehen. Nach der Agenda 2010 vielleicht eine Agenda 2020, so der Spiegel. Ob es dann zu großen Protesten oder Gewalt kommen wird, das wird auch davon abhängen, ob noch mehr Politiker oder Gewerkschaften mit dem Aufruhr der Massen drohen werden. Naja, laut Spiegel hängt es auf jeden Fall ganz davon ab, wie gut es gelingt, die Gründe für soziale Unzufriedenheit dadurch zu erledigen, dass man diejenigen mundtot macht, die auf ihnen herumreiten.
Ja, soweit haben wir einmal einen Blick geworfen auf das, was an Meinungspflege, Meinungsproduktion anlässlich der Krise in dieser Republik unterwegs ist. Die führenden Zeitungen geben sich größte Mühe, dem gemeinen Mann, der gemeinen Frau, allen, die betroffen sind, beizubringen. Das Größte, was ihr erwarten könnt, ist Politiker, die keine Angst vor ihren Bürgern haben. Naja, wenn man sich mehr nicht erwarten darf. Wir würden uns eigentlich etwas mehr erwarten. Wir empfehlen als Material zu dieser Sendung das neueste Heft der Zeitschrift Gegenstandpunkt, jetzt in den Buchhandlungen zu haben. Unter www.gegenstand.com kann man noch einiges umsonst anschauen. Diese Sendung werden wir, wie auch unsere bisherigen Sendungen, wer uns also nur heute gehört hat, kann dort herunterladen, was wir schon in den letzten Jahren produziert haben. Diese Sendung stellen wir unter www.farberot.de zum, wie sagt man heute, Podcasting zur Verfügung. Das heißt, jeder kann dort sich diese Sendung zum Nachhören besorgen